Schönen Nachmittag, liebe KollegInnen. Heute ist der 6. November 2023 und es ist 13.30 Uhr nachmittags. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen bei einem Gespräch mit Herrn Honorarprofessor, Ministerialrat, Magister Dr. Josef Pauser, Master of Science. Wenn Sie sich diese vielen Titel nicht gemerkt haben, dann können Sie sie auch auf der Homepage, die Herr Pauser betreibt und die auf dem Server der Uni Wien gehostet wird, nochmal nachlesen. Ich werde mich auf zwei Details hier jetzt in der Vorstellung konzentrieren. Das eine ist das Honorarprofessor und das andere ist die dienstliche Adresse von Professor Pauser. Honorarprofessor bedeutet, dass jemand, der nicht hauptberuflich an der Universität tätig ist, wie zum Beispiel ich, sondern daneben etwas Vernünftiges, Berufliches macht, trotz dieser vernünftigen Arbeit das Recht hat und auch dann die Pflicht, also die Bürde hat, an der Universität zu lehren und zu forschen. Das ist also ein Ehrentitel, deswegen Honorarprofessor, mit dem leider kein Honorar einhergeht. Also man bekommt dafür kein Geld, aber man hat eben die Ehre, als Honorarprofessor zu lehren zu dürfen und zu prüfen und Dissertationen betreuen zu dürfen, Bücher schreiben zu dürfen und so weiter. Also die Dinge, die ProfessorInnen halt so machen, auch zu machen. Herr Pauser macht das in der Rechtsgeschichte. Also diejenigen von Ihnen, die noch im ersten Studienabschnitt sind, werden ihn möglicherweise in der einen oder anderen Lehrveranstaltung erlebt haben oder noch erleben oder werden sogar von ihm geprüft werden. Das ist das eine, was ich speziell hervorheben möchte. Das andere, wie gesagt, ist die Dienstadresse. Herr Pauser ist Leiter der Abteilung 1.6. Das klingt irgendwie recht bürokratisch und langweilig. Dahinter steht aber was Hochspannendes, nämlich die Bibliothek und Kommunikation des Verfassungsgerichtshofs. Und der Verfassungsgerichtshof, das muss ich, glaube ich, auch nicht besonders betonen, ist ein überaus wichtiges Organ in unserem Staat. Insbesondere deswegen, weil der Verfassungsgerichtshof eben auch als negativer Gesetzgeber, wie das manche nennen, fungiert, also dafür zuständig ist, die Verfassungskonformität des in Österreich geltenden Rechts zu prüfen und gegebenenfalls auch aufzuheben. Da schafft es der VfGH dann mitunter ja auch in die allgemeinen Medien. Und damit am VfGH die Richterinnen und Richter und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut arbeiten können, brauchen sie eine Bibliothek und diese Bibliothek steht unter der Verantwortung von Herrn Professor Pauser. Ich muss auch noch erklären, drittens und zuletzt, warum wir einander duzen. Wir kennen einander länger, als die meisten von Ihnen auf der Welt sind, weil wir eine gemeinsame Assistentenzeit am Juridikum in den 90er Jahren hatten und auch ungefähr gleich alt sind und deswegen auch gemeinsam studiert haben, also seit Urzeiten, dass sich unsere Wege manchmal treffen und sonst parallel verlaufen. Auch gleich ein Tipp an die Jüngeren hier. Sie unterschätzen total, wie oft Ihnen die Kolleginnen und Kollegen, die Sie momentan im Audimax oder sonst irgendwo treffen, wie oft Ihnen die in Ihrem weiteren Leben noch über den Weg laufen werden an der einen oder anderen Stelle. Also nur anekdotisch, im VfGH gibt es, glaube ich, keinen Richter und keine Richterin, mit dem entweder Josef Pauser oder ich lange vorher schon zu tun hatten als Kollegen, Kolleginnen oder als Mitstudentinnen und so weiter. Also das zieht sich über die Jahrzehnte. Deswegen also das Du-Wort. Josef, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Vielleicht fangen wir damit an, dass ich dich frage, wie man, wenn man Jus studiert, am Ende als Bibliotheksleiter beim VfGH ankommt und ob das etwas war, was du eigentlich von Beginn an geplant hattest.
Ja, erstens mal danke für die Einladung. Zweitens zur Frage. Da passieren natürlich viele Zufälligkeiten in so einer juristischen Karriere oder außerjuristischen Karriere. Ich wollte tatsächlich mit 17, 18 habe ich mich sehr stark interessiert für eine Tätigkeit im Archiv- oder Bibliotheksbereich und habe mich da auch informiert und Leute angerufen, bin sogar einen Tag lang, kann ich mich erinnern, noch in der 8. Klasse, wie ich noch in der Schule war, nach Wien gefahren und habe an einem quasi Schnuppertag in der Bibliothekars- oder Bibliothekarinnenausbildung teilgenommen. Und man hat dann aber gesagt, es ist vollkommen egal, was man studiert, wenn man das werden will. Man soll zuerst einmal ein Studium abgeschlossen haben und dann macht man quasi die Zusatzausbildung entweder im archivarischen Bereich oder im bibliothekarischen Bereich danach. Deswegen wollte ich ursprünglich sogar Geschichte studieren und habe dann aber, jetzt vielleicht nicht im allerletzten Moment, aber habe dann am Schluss beschlossen, dass es Rechtswissenschaften werden wird. Einer der Gründe war, weil da doch damals noch ein sehr großer historischer Teil auch dabei war. Und während des Jusstudiums bin ich sehr rasch eben hängen geblieben, dann in der Rechtsgeschichte, bin dann dort alle möglichen Assistententätigkeiten begonnen mit Studienassistent gewesen und wollte dann nach der Dissertation eigentlich im wissenschaftsnahen Umfeld bleiben. Ja. Und da hat sich durch Zufall ein Posten eröffnet. Also es gab eine Ausschreibung damals, die sogar das Juridikum betroffen hat. Die stellvertretende Leitung der Fakultätsbibliothek war damals ausgeschrieben. Da habe ich mich beworben und bin es geworden. Und habe dann im Rahmen meiner Tätigkeit eben am Juridikum, respektive an der Universitätsbibliothek Wien, die bibliothekarische Ausbildung gemacht. Die dauerte damals so 2 Jahre, dauert heute auch noch ungefähr so lang. Heute ist das ein Universitätslehrgang. Damals war das ein bundesinterner Ausbildungslehrgang. Und als ich diese Ausbildung abgeschlossen hatte, war ich dann eben am Juridikum. Und genau in dem Moment, wo im Prinzip die Universitäten in das UG 2002 gekippt sind, nämlich mit 1. Jänner 2004. Kurz vorher gab es eine Ausschreibung am Verfassungsgerichtshof, die ich nicht einmal bemerkt hatte, sondern mich hat ein Studienkollege, auch das wieder der Hinweis, dass es ganz wichtig ist, dass man Kontakte knüpft während des Studiums. Ein Studienkollege hat mich damals angerufen, der saß am Verwaltungsgerichtshof als Mitarbeiter und hat gesagt, du Josef, hast du gesehen, da ist ein Bibliothekarsposten ausgeschrieben. Und ich sage, na, nicht gesehen, und schaue dann eben auf die Website. Der Verfassungsgerichtshof hatte damals sogar schon eine Website, das war allerdings nur eine HTML-Seite mit ein paar Links. Und da war eben ein Link drauf, diese Ausschreibung, die habe ich mir angesehen, habe bemerkt, ups, das könnte knapp werden, denn es war, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag und Bewerbungsende war Freitag. Und habe mich dann hingesetzt, habe über die Nacht hindurch ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt, ein Konzept entwickelt, am Freitagmittag abgegeben und am Montagmittag war ich schon vorgeladen beim damaligen VfGH-Präsidenten Korinek, der auch Professor an der Uni Wien war. Der hat mich persönlich zwar nicht gekannt, aber über meine Tätigkeit war ich mit den Assistenten relativ gut bekannt und die haben gemeint, uff, ich hätte mich beworben anscheinend und er soll sich nicht unbedingt anschauen. Und dann war ich eben am Montagsmittag dort, 2 Wochen später im Personalsenat und am 1. Jänner oder genau am 2. Jänner 2004 habe ich hier dann als Leiter der Bibliothek angefangen. Also pure Zufälle und auch viele Kontakte und natürlich hilft auch, wenn man in seinem Vorleben diese Kontakte vielleicht gepflegt hat, indem man in seiner Arbeitsweise nicht unangenehm aufgefallen ist, das ist mal sowieso wichtig, sondern eher positiv aufgefallen ist. Und so war mein Weg bereitet. Und jetzt bin ich seit, naja, bald ganz 20 Jahre, dass ich am Verfassungsgerichtshof bin. Wenn jemand von den Studierenden jetzt unbedingt auch dieses, wie soll ich sagen, Erlebnis hat und quasi beseelt davon ist, Bibliothekarin oder Bibliothekar zu werden, dann kann ich nur sagen, toll, gibt relativ wenige Juristinnen und Juristen, die dies auswählen. Es ist aber explizit ganz besonders wichtig, gerade im juristischen Umfeld, dass man auch juristisch geschultes Fachpersonal hat, dass man Personal hat mit einem juristischen Grundverständnis. Theoretisch kann ich natürlich auch Bücher kaufen, ohne dass ich ein juristisches Verständnis habe, aber das lässt sich nicht vergleichen. Gerade hier an einem Höchstgericht zeigt sich halt ganz besonders, dass das von hohem Wert ist und das schätzen auch die Mitglieder des Gerichtshofs ganz besonders. Ich habe auch das große Glück, dass meine Abteilung heuer um einen Juristen gewachsen ist. Ich habe einen neuen Kollegen bekommen ab 1. Jänner, ebenfalls ein Kollege, den vielleicht manche oder den du kennst und manche an der Uni kennen, der war 4 Jahre Dr. Mitter, der war 4 Jahre bei der Frau Professor Böschel, jetzt Assistent und vorher 4 Jahre am Verwaltungsgerichtshof, also der kennt die Höchstgerichte, der kennt das wissenschaftliche Leben. Und so ein Background ist schon sehr, sehr gut für eine Tätigkeit hier, wo man wirklich Spitzenjuristen zu betreuen hat.
Also man kann zwar sagen, es ist natürlich nicht alles planbar, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht alles Zufall, ne? Sondern jemand, der am Anfang schon gemeint hat, vielleicht studiere ich lieber Geschichte, da ist es nicht völlig absurd, dass so jemand dann auch in einem in einem dokumentierenden oder historisch auch orientierten Beruf landet.
Ja.
Josef, zwei Fragen, die sich aus dem ergeben. Die eine ist, 2004 war die Bibliothek des VfGH sicher anders als 2023. Also was hat sich in der Zeit verändert? Und zweite Frage, wie hat sich dein Berufsalltag in der Zeit verändert? Wahrscheinlich parallel zu den Entwicklungen, über die wir gleich reden werden.
Ja, in Wirklichkeit ist es die Tätigkeit heute mit der Tätigkeit von vor 20 Jahren fast nicht mehr zu vergleichen. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass natürlich über die Jahre auch, das ist so wie mit den Jahresringen der Bäumen, lagert man da Kompetenzen an und bekommt zusätzliche Aufgaben. Tatsächlich kann man sagen, dass die Abteilung jetzt sehr, sehr viel mehr macht als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es allein die Bibliothek und Rechercheaufträge für die Richter und die Mitarbeiter. Nunmehr geht es weit darüber hinaus. Es ist im Prinzip, weil Kommunikation ja auch in dem Titel der Abteilung drinnen ist, im Prinzip die Webseite, der Außenauftritt des Verfassungsgerichtshofs im Internet, sofern er nicht von der Pressesprecherin betreut wird, ist Aufgabe der Bibliothek. Dann das Intranet wurde von uns aufgebaut, das gab es 2004 auch nicht. Darüber hinaus Publikationswesen, im Prinzip geht jede Publikation, sei es von einer normalen Broschüre über das Haus bis zu wissenschaftlichen Werken, bis hin zur Verfassungssammlung letztendlich über meinen Schreibtisch und ist auch maßgeblich in Kombination mit oder in Mitarbeit zu den Designern entwickelt worden. Also da sind sehr, sehr viele Dinge, die im Hintergrund Arbeit machen. Jeder, der schon mal ein Buch publiziert hat, wird wissen, wie viele Arbeitsschritte da dabei sind. Also da fällt sehr, sehr viel an. Darüber hinaus Sonderausgaben noch und nöcher bis hin zu Führungen durchs Haus. Wir haben so einen gewissen Stab an Personal, das die Führungen veranstaltet. Also wenn Studentengruppen kommen oder Schülergruppen kommen, für Schülergruppen haben wir jetzt ein eigenes Konzept sogar entwickelt. Verfassung macht Schule. Das macht die Kollegin Bruckmüller, die ja bei dir, glaube ich, vor einem halben Jahr oder drei Jahren ebenfalls war. Das ist hauptsächlich ihr Projekt. Aber wenn darüber hinaus Besuchergruppen kommen, dann teilen wir uns das intern auf in eine kleinere Anzahl von Personen, die das dann bespielt. Das kann alles vorkommen. Ja, also bis zu Sonderprojekte, dass der Präsident der Meinung ist, das müsse jetzt getan werden. Und dann überlegt man sich, welche Abteilung übernimmt das. Und das kann dann schon auch einmal die Bibliothek treffen.
Jetzt ist ja bei dir so, ich habe es ja bei der Einleitung gesagt, dass du nicht nur unter Anführungszeichen beim VfGH bist, sondern darüber hinaus eben auch an der Uni Wien und in dieser Funktion, wenn man das überhaupt so trennen kann, jede Menge publizierst. Also ich, für die da hier zusehen, die sehen hier gerade ein Publikationsverzeichnis, das einem hauptberuflichen Universitätsprofessor durchaus gut anstünde, sowohl in der Quantität wie auch in der Diversität, mit einem deutlich klar rechtshistorischen Schwerpunkt, denn das ist ja das Feld, für das du dich interessierst und für das du auch an der Uni Wien berufen bist. Meine Frage wäre jetzt, wie du das vereinst. Ist das eine mit dem anderen irgendwie verknüpft oder sind das zwei komplett getrennte berufliche Tätigkeiten?
Ja, es ist nicht vollkommen getrennt, sondern wenn man sich so die Themen anschaut und wie ich an die Sachen herangehe, den Medien des Rechts, wie kommen die vor? Und ich ertappe mich selber dann immer wieder, dass ich eigentlich dann ganz gerne in diese Richtung abzweige. Das mag jetzt nicht bei jedem Aufsatz und bei jedem Vortrag der Fall sein, aber so grosso modo, wenn man den Strich drunter setzt, wird man als Summe schon herausfinden, dass ich so eine starke Richtung habe in diesem Bereich. Plus, was mir auch immer sehr, sehr gut gefallen hat, ist in Archive zu gehen und Neues aufzuspüren oder Dinge neu aufzubereiten. Mhm. Und also das hängt alles irgendwie natürlich damit zusammen, dass ich das eigentlich schon seit meinem 18. Lebensjahr irgendwie als Ziel gesehen habe. Also ein Archiv schreckt mich nicht. Das wird jetzt den normalen Studierenden, der Rechtswissenschaften studiert, der wird jetzt nicht ins Archiv gehen müssen. Das muss es nicht sein. Aber für einen Rechtshistoriker, glaube ich, ist es von Vorteil, wenn man auch die Archivquellen immer wieder neu anschaut, vielleicht neue entdeckt. Mhm. Also das war immer was mich mehr interessiert. Also so Überblicksartikel schreiben über Hinz und Kunz, wo es eh schon 20 andere Sachen gibt, das war nie so meins und da bin ich, glaube ich, auch nicht gut. Ich habe eher so wirklich dieses Interesse, das eine oder andere Neue und wenn es vollkommen unbedeutend ist in Wirklichkeit für die gesamte Rechtsgeschichte, weil mich hat es interessiert, das war mir wertvoll, das zu veröffentlichen. Mhm. Also ein Beispiel, durch Zufall habe ich im Dorotheum vor ein paar Jahren ein Tagebuch gekauft. Ja. Das ist dort liegen geblieben, das ist ein zweites Mal in die Auktion gekommen. Ich habe das dann gekauft. Von der Beschreibung dort hat es nicht so dramatisch interessant ausgeschaut. Das war halt irgendein vormenschliches Tagebuch über 3-4 Jahre. Und der Preis war für jemanden, den das überhaupt nicht interessiert, wahrscheinlich auch ein bisschen prohibitiv. Und ich hatte irgendwie durch meine Tätigkeit als Studienassistent, da durfte ich lange mitarbeiten an einem dicken Buch, das Professor Brauneder geschrieben hat über den juridisch-politischen Leseverein in Wien. Das werden die Studierenden in der Rechtsgeschichte vielleicht hören, so als der Hort der Revolution von 1848, wo Minister zu finden waren und tatsächlich sind sehr viele der Juristen, die dort waren, liberale Juristen gewesen, die dann maßgeblich mitgespielt haben im Jahr 1848, 49, dann aber auch nach 1867 in der liberalen Phase und bei der Verfassungsgebung. Und durch irgendwie ist mir eingeschossen, wie ich den Namen dieses Tagebuchschreibers angehen würde, kennt man heute die Schraubenfirma vielleicht, aber dass der Schreiber der Strafprozessordnung von 1850 war, wissen vielleicht nur die eingefleischtesten Strafrechtler. Und dass dieser Josef von Würth ein Mitbegründer des juridisch-politischen Lesevereins war, weiß auch kaum jemand mehr, außer er hat zufällig an dem Buch mitgeschrieben oder es nachher intensiv gelesen. Und irgendwie dieser kleine Konnex hat mich dann so fasziniert, dass ich das gekauft habe. Ich habe es transkribiert einmal in den Weihnachtsferien und habe dann Jahre später quasi hat mir ein Kollege gezwungen, dass ich dann tatsächlich was dazu mache. Mein Kollege Schenner in Innsbruck hat gemeint, so, er hat gewusst, dass ich das habe, hat gesagt, so, jetzt machst du was draus. Sonst hätte ich wahrscheinlich bis heute das noch in der Schublade liegen und konnte das auswerten, hinsichtlich Strafrecht zum Beispiel. Also total spannende Quelle. Unter uns gesagt natürlich, die Welt wird nicht besser, wenn man das weiß, aber es ist halt ein Detail, das ganz interessant ist, wenn man die Lebensgeschichte dieses Juristen kennt und weiß, wie der agiert hat, bevor er dann Legist geworden ist im Ministerium im Jahr 1849 und dann 1850 diese Strafprozessordnung geschrieben hat. Da gibt es schon sehr, sehr schöne Hinweise drauf. Also das nur so als ein Detail und solche Sachen faszinieren mich halt. Irgendwo so durch Zufall was entdecken, das aufarbeiten und schauen, was man daraus machen kann. Das ist so ein bisschen meine Linie. Und dieses Suchen und Finden, Suchen und Entdecken ist ja sehr knapp. Beim Bibliothekar auch dabei. Wenn ein Richter was braucht und sagt, er sucht zu dem Themenkomplex was, ja, dann laufen halt der Bibliothekar, die Bibliothekarin und sucht, recherchiert und versucht, möglichst gut, mit möglichst guten Ergebnissen zu kommen, um den Richter in kurzer Zeit möglichst gut zu unterstützen.
Ja. Was noch die eine oder andere Rückfrage wert ist, glaube ich. Nicht jede und jeder, der hier jetzt zuhört, wird vielleicht im Dorotheum ein Tagebuch kaufen und dann daraus einen Aufsatz machen. Aber jede und jeder, der hier zuhört, wird irgendwann vor dem Problem stehen, dass er oder sie irgendein rechtliches Problem lösen wird müssen, von dem er oder sie noch nicht ausreichend viel weiß und dann also anfangen muss zu suchen. Und ich vermute, dass deine Tätigkeit in mindestens zweifacher Hinsicht ungewöhnlich ist, was das jetzt betrifft. Nämlich erstens sind die Menschen, für die du suchst, jetzt nicht hin zum Kunz, sondern Höchstrichterinnen und Höchstrichter oder du selbst, also sozusagen alle, die hier kommen, sind VIPs. Ja. Und zweitens ist es wahrscheinlich so, dass recht viel von dem, zumindest in deiner persönlichen Forschung, was du machst, nicht digital verfügbar ist oder noch nicht digital verfügbar ist,
ja,
oder nicht ausschließlich digital verfügbar ist, sodass du auch vielleicht stärker als jemand, der, ich weiß nicht, Baurecht macht und gewohnt ist, halt in der RDB herumzusuchen, stärker auch noch alternative Suchstrategien, alternative Orte, an denen du nachschaust und so weiter, brauchst als viele andere. Ja. Vielleicht kannst du uns über beide Aspekte was sagen. Ja. Also wie sehr ist man als Jurist, Juristin gefordert, wenn man für jemand anderen mitrecherchierend arbeitet? Denn das passiert eben nicht nur am VfGH, sondern auch in jeder Kanzlei. Dort sind nur die Leute, die nachfragen, nicht immer gleich brillant. Und auf der anderen Seite, wie geht man es an, wenn man was sucht, was man eben nicht beim ersten Mal in Google oder bei der RDB findet?
Ja, also der Hinweis auf Google ist natürlich schon sehr interessant und auch sehr wichtig, denn bisweilen hat man schon das Gefühl, dass der als allgemeiner Satz heute gilt, quid non est in Google, non est in mundo. Ja. Ich merke das auch bei Arbeiten der Studierenden, wenn man es nicht sofort findet in Google und da wird gar nicht weit hinuntergelesen, dann gibt es das alles nicht. Das nächste ist, dann schaue ich halt nicht in Google, schaue ich in einen Bibliothekskatalog, die ja alle heutzutage auch online zur Verfügung stehen. Und das sind heutzutage Suchmaschinen in Wirklichkeit. Und in dieser Suchmaschine werde ich dann fast erdrückt von Information. Da ist wichtige und unwichtige Information. Nur was ist wichtig und was ist unwichtig, das muss ja gefiltert werden durch das Vorverständnis des Suchenden, und da das Richtige herauszufinden und richtig vorzugehen, ist ohne ein Vorverständnis, ohne Kenntnis von juristischen Textsorten, was es geben könnte, gar nicht möglich. Das heißt, wenn ich ausschließlich immer nur, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht, ich melde mich in einer Stunde, ja. Ja, mache ich, ciao. So, Entschuldigung.
Kein Problem.
Bin nämlich in einem Formular drinnen. Angeblich, ja, stimmt auch. Wo bei anderer hinein will. So, Entschuldigung, bin wieder da. Mhm. So.
Bibliothekskataloge.
Bibliothekskataloge. Also hier zum Beispiel der U-Search-Katalog der Uni Wien. Mhm. Eine Suchmaschine im wahrsten Sinn des Wortes. Früher gab es echte Bibliotheksdatenbanken, die auch gepflegt werden mussten. Da hat aber die Technik gezeigt, dass in dem Moment, wo man 1, 2, 3 Millionen Inhalte pflegen muss, das mit der Indexierung total lange dauert. Und im Prinzip sind alle großen Anbieter von Bibliothekssoftware dazu übergegangen, in den OPAC, also in diesen Open Public Access Katalog, Suchmaschinen drüber zu legen, wo man aus den unterschiedlichsten Quellen Daten einspeisen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht der große Freund von diesen Suchmaschinen. Ich meine, sie sind schon toll, aber sie führen auch dazu, dass man viel zu viel Material da einspielt, das von den Metadaten her zu divergent ist. Und das führt dann dazu, dass man, jetzt sucht man ein Buch und findet aber 20 Rezensionen dazu, die man gar nicht gesucht hat, aber das Buch zum Beispiel gar nicht. Also da gehört auch wieder sehr viel Vorwissen dazu, um auf einen Blick zu erkennen oder so einstellen zu können, das Programm mit Zusatzangaben, dass man sehr schnell zu seinem Ergebnis kommt. Also ich bin eigentlich immer noch ein Freund der alten Kataloge, die ordentlich indexiert waren. Aber man muss sich halt darauf einstellen. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wie ich auf der Uni war, hat man ganz anders recherchiert. Da gab es eben zwar schon einen Online-Bibliothekskatalog, aber da war bei Weitem nicht alles enthalten. Es ist auch heute nicht alles enthalten, was eine Bibliothek hat. Die allerwenigsten Bibliotheken haben all ihre Bestände katalogisiert und in den Online-Katalogen aufbereitet. Jede Bibliothek hat irgendwo noch Altbestände, die nicht hinreichend dafür aufbereitet worden sind. Warum macht man das? Weil A, sehr wenige Leute das suchen und B, das sehr aufwendig ist, das so aufzubereiten, dass das gut im Katalog dann erscheint. Ein Katalogisat zu erstellen, ist relativ langwierig. Ja? Also das dauert und das kostet natürlich Geld. Und Bibliotheken leiden wie im Prinzip alle anderen Institutionen immer darunter, dass sie zu wenig Personal und zu wenig Geld haben. Und wenn man sich dann überlegt, kaufe ich dann lieber Bücher für die Studierenden oder Datenbankzugänge oder investiere ich das Geld lieber, dass ich Altbestände katalogisiere, dann kann man sich an einem Finger einer Hand ausrechnen, dass das meistens in den Kauf von Datenbanken oder Beständen gelenkt wird, das Geld und nicht in die Vervollständigung alter Katalogisate. Also man muss aufpassen, was da enthalten ist. Und vor 30 Jahren, vor 40 Jahren ist man halt alle möglichen Bibliotheken in Wien abgegangen, hat es handschriftlich in alten Zettelkatalogen sich herausgeschrieben, hat am Schluss dann sich diese Bücher bestellt und hat dann weiter recherchiert. Heutzutage kann man eine Recherche, die damals vielleicht wirklich, als wie ich junger Studienassistent war, wo ich eine Woche beschäftigt war, könnte ich heute am Computer wahrscheinlich in einer Stunde erledigen, weil diese Daten zumeist eben in die Kataloge eingeflossen sind. Du hast jetzt sehr schön die historischen Kataloge der Hauptbibliothek angeführt und da sehen Sie es. Im Prinzip finden Sie im U-Search nur jene Sachen, die zumindest in der letzten Zeit einmal ausgeborgt worden sind. Und ist dort ein altes Buch, keine Ahnung, aus dem 18. Jahrhundert, das durch Zufall seit 100 Jahren keiner in der Hand gehalten hat, Klammer auf, aber vielleicht trotzdem ganz besonders wichtig sein könnte für eine bestimmte Forschungsfrage, dann finden Sie das in diesen alten Nominalkatalogen. Ja? Und der Nominalkatalog bis 1931, bin mir jetzt nicht sicher, ist es noch dieser alte Bandkatalog, wo man per Hand die Sachen hineingeschrieben hat. Das ist sogar, ja, klick irgendwo da hinein in den Buchstaben, links, genau, ja, und einmal auf eins drauf, dann sieht man, das ist ein alter Bandkatalog, der bei Hand geführt worden ist, der ist in etwa alphabetisch, zu dem Stand, wo der hergestellt worden ist, hat es auch gestimmt, und dann die paar Jahre danach hat man immer hinten nach beim Buchstaben dann noch die Zusätze dazu geführt. So, wenn Sie jetzt als Student davor stehen und wollen von dem Leopold Adametz was finden, haben Sie schon mal das Problem, dass Sie die Schrift lesen müssen. Und das ist halt eine alte Schreibschrift, das ist so eine Art, ja, das ist Kurrentschrift, eh schön geschrieben, aber wenn man es noch nie gesehen hat und nie quasi transkribieren musste, dann werden Sie hier scheitern. Das heißt, da brauchen Sie dann eher einen Bibliothekar, der sich auskennt und für Sie das nachschaut. Und wenn Sie jetzt alle Bücher von dem Leopold Adametz im Katalog suchen, werden Sie wahrscheinlich, vielleicht finden Sie die Hälfte davon dann online und die andere Hälfte finden Sie nicht. Die müssen Sie dann halt komplexer bestellen. Da müssen Sie genau hineintippen, die Signatur hier auf der rechten Seite und das bestellen. Und dann wird es im Zuge des Bestellvorgangs erst katalogisiert. Das heißt, das ist so eine Katalogisierung on the fly. Bei Bedarf wird es halt nachkatalogisiert. Aber wenn man das nicht weiß und glaubt, ich suche das Buch und jetzt gibt es das eine Buch in der UB Wien nicht, aber in der Nationalbibliothek und Sie schließen daraus, die UB Wien hat das nicht, dann ist das vielleicht falsch. Ja, also in Wirklichkeit, bei der Bedienung all der Bibliothekskataloge müsste man eigentlich die Geschichte des jeweiligen Katalogs genau mit berücksichtigen. Und das ist natürlich, wenn man nicht vom Fach ist und davon noch nie gehört hat, relativ kompliziert und da wird man nicht hineinstechen können. Ja. Also für die Altbestände gibt's halt immer große Probleme. Wenn sie im geltenden Recht bleiben, ist nicht ganz so schlimm, weil da sind der Großteil der Literatur ist jedenfalls gut in den Bibliothekskatalogen erschlossen und auch die Datenbanken, die es in Österreich gibt, sind da mittlerweile auch schon sehr, sehr gut und decken eigentlich vom jüngsten Bestand der rechtswissenschaftlichen Literatur sehr, sehr viel ab.
Wie macht denn das der VfGH? Also zwei Fragen dazu. Erstens, ist die Bibliothek des VfGH öffentlich oder wie kommt man da als Studentin oder Student hin oder muss man da überhaupt hin oder ist das sowieso alles irgendwo anders auch enthalten? Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist auch, was beschafft eigentlich der VfGH? Also wie macht ihr das und wie katalogisiert ihr Dinge, die ihr beschafft habt oder beschafft?
Wir haben auch so ein Bibliotheksprogramm, eine Bibliothekssoftware, die entspricht der Software, die zum Beispiel die Büchereien Wien haben. Das ist Bibliotheca 2000 oder Bibliotheca Next, neuerdings heißt es so. Das ist ein Programm, das jetzt ziemlich verbreitet ist im Büchereisektor, nicht so sehr im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe es hier vorgefunden und weitergeführt. Wir sind aber auf lange Sicht gerade am Überlegen, ob wir es ersetzen sollen durch ein anderes Softwareprodukt und wie wir da weiter vorgehen. Da gibt es also die ersten Überlegungen dazu. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man mit dieser Software digitale Sachen nicht so gut einbauen kann. Mhm. Unser Bibliothekskatalog ist rein bei uns im Internet vorhanden, also nur intern zugänglich. Warum? Wir sind Gerichtsbibliothek. Zu den meisten Zeiten dürfen Dritte, also Personen von der Straße, die zufällig vorbeigehen und sich überlegen, ach, jetzt gehe ich da in die Bibliothek, dürfen gar nicht rein, weil zum Beispiel Session herrscht, da dürfen keine fremden Personen im Haus sein und so weiter. Also da 4 Monate im Jahr fällt die Bibliothek schon flach für Externe. Sonst sind wir an sich öffentlich, aber halt öffentlich unter Anführungszeichen, denn nach Maßgabe vom Personal, wir haben keinen echten Lesesaal, sondern in unserem Bibliotheksraum gibt es halt einen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Das geht gerade, wenn einmal ein fremder Wissenschaftler kommt und einmal ein paar Tage hier ist. Studenten, die hier lernen wollen, denen muss ich leider abraten. Dafür sind wir eigentlich nicht ausgerüstet. Da empfiehlt sich dann die Universitätsbibliothek, die Nationalbibliothek oder andere Bibliotheken, die dafür besser sind. Ja.
Und was schafft ihr an?
Im Prinzip fast alles, was den Bereich des öffentlichen Rechts betrifft. Ausgenommen jetzt reinste Praktikerliteratur, da kann schon passieren, dass wir das eine oder andere nicht ankaufen. Und über den Bereich des öffentlichen Rechts hinaus in letzter Zeit auch die zentralen Werke im Zivilrecht und Strafrecht, weil wir durch eine Kompetenzänderungen ja den Parteiantrag vor ein paar Jahren bekommen haben. Und da kann man jetzt auch besser auf Strafrecht und zivilrechtliche Gesetze greifen. Das heißt, an sich starker Fokus auf öffentliches Recht und da, ich würde sagen, 80% der in Österreich erscheinenden Literatur werden wir da beziehen und darüber hinaus halt auszugsweise. Ja, ist ja natürlich auch eine Geldfrage. Ich muss dann auch immer bitten und betteln gehen, dass es im nächsten Jahr ein bisschen mehr wird. Und die Kosten, vor allem für die Datenbanken, die sind wirklich in einer Höhe, die, wo man sich überlegen muss, kauft man sich jetzt diesen Datenbankzugang auch noch oder lässt es. Ja. Mhm. Zum Beispiel gab immer Wünsche im Haus, so quasi, wir hätten gern Back Online. Ja, wir haben natürlich die österreichischen Datenbanken, haben wir mit einer Ausnahme, weil da ziehen wir jetzt bald nach. Also RDB natürlich, seit ewigen Zeiten. Bei den RDB-Kommentaren haben wir nur eine Auswahl von, ich schätze es mal, 20 bis 30 Kommentaren. Also der Zugang auf der Uni ist wesentlich besser. Die Studierenden können, wenn sie in der RDB einsteigen, glaube ich, alle Kommentare oder auf fast alle Kommentare zugreifen. Das haben wir hier im VfGH nicht. Lexis 360 haben wir fast alle Module. Dann haben wir noch Reader Plus oder Reader Online, wie das jetzt heißt, was ich für eine sehr gute Datenbank habe und sehr gern nutze, auch als erster Einstieg einer Recherche. Und Linde Online oder Linde Digital sind wir gerade dabei, ein paar Kommentare anzukaufen, aber da haben wir ein paar Zeitschriften und das ist sonst nicht flächendeckend. Die E-Library vom Verlag Österreich, die haben wir auch, was den Zeitschriftensektor betrifft und bei den Monographien und Sammelbänden nur ganz ausgewählte. Ja. Also man sieht, es ist schon, man muss schon auch den Mitteleinsatz überlegen. Ich habe leider nicht, also am liebsten würde ich so machen, wie es in Deutschland passiert, Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesgerichtshofes, die kaufen einfach alles oder kriegen auch sehr geschenkt, muss man auch dazu sagen. Also die kriegen mehr geschenkt, als was ich in einem Jahr ausgebe. Die haben wirklich den Anspruch, die gesamte juristische Literatur in Deutschland und darüber hinaus auch manchmal zu. Sammeln, das, aber an sich im öffentlichen Recht, glaube ich, sind wir ganz gut bestückt. Insgesamt so an die 40.000 Werke haben im Haus, ein Drittel der Werke steht in den Zimmern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder Richter bei uns hat drei Juristinnen oder drei Juristen, die für ihn arbeiten, und die sind im Prinzip auch der Hauptfokus, mit denen habe ich am meisten Kontakt und natürlich mit den Mitgliedern des Hauses schon auch. Aber in der Recherche sind es meistens die Juristen, die dann bei mir aufschlagen. Ja.
Und schlagen die bei dir erst dann auf, wenn sie irgendwas nicht finden? Also oder wie verläuft die Arbeitsteilung?
Ganz unterschiedlich, da diese Juristinnen und Juristen zumeist einen Background haben, dass sie universitär Assistenten waren zumeist im öffentlichen Recht. Ich schätze mal, dass 60 bis 70% unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni kommen, die Dissertation geschrieben haben oder gerade am Fertigschreiben sind. Wir haben jetzt ganz aktuell wieder Assistenten oder ehemalige Assistenten. Bekommen. Das heißt, die können schon recherchieren, der Mieter macht das jetzt auch zu Hilfe eilen, wenn man irgendwo ansteht. Das kann ja passieren, wenn es ein bisschen spezifischer wird, wenn es ausländische Literatur betrifft und so weiter. Mhm. Es kann aber auch sein, dass weil zu viel Arbeitsanfall ist, dass überhaupt eine grundlegende Rechercheanfrage gestellt wird und gleich einmal die Recherche zu uns wandert und gar nicht selber gemacht wird. Aber der Regelfall ist eigentlich, dass die Leute an sich sehr gut sind und dann mit kleinen Hilfestellungen und kleinen Hinweisen da diese Ergebnisse ganz gut erzielen können. Also man muss immer sehr adaptiv sich da den Personen schauen, was können sie, wie kann ich helfen.
Ja, vielleicht noch einmal auf dem aufbauend, Josef, und in Richtung eines Abschlusses kommend noch eine Frage. Du hast ja vorher sehr plastisch dargestellt, was man wissen muss, um zu wissen, wann man im Nominalkatalog nachschaut und was man dort findet oder nicht findet. Das ist jetzt etwas, was man eigentlich erstaunlich wenig an der Uni lernt. Ne? Das ist eher was man irgendwie, also hoffentlich zumindest zum Teil in dieser Veranstaltung, aber sonst nicht wirklich systematisch. So wie man auch nicht lernt, wie sich der Beruf verändert hat oder verändert und wie sich die Aufgaben zwischen Dokumentation, Recherche und juristischer Innovation irgendwie verändern. Und meine Frage wäre, ob du aus deiner beruflichen Erfahrung einen Tipp hättest oder auch zwei für Studierende, wie sie sich da gut aufstellen können. Also macht man das autodidaktisch oder macht man am besten einen Bibliotheks-Universitätslehrgang parallel? Oder googelt man einfach besonders viel? Oder wie würdest du sagen, kann man sich da vorbereiten auf das, was einen im Beruf erwartet? Zumindest in jenen Berufen, in denen man eben mehr tut, als nur einfach im Praxiskommentar nachschauen.
Ja. Auf der Universität würde ich halt versuchen, möglichst viele Lehrveranstaltungen und auch darüber hinausgehend Angebote einerseits zu besuchen oder zu nutzen, wo man selbst etwas tun muss, das heißt, wo man selbst recherchieren muss, wo man mal Seminararbeit schreiben muss, also die schriftliche quasi nicht warten, bis man zur Prüfung kommt, sondern sich durchaus aktiv einbringen. Zusätzlich hinsichtlich Recherchieren bieten an sich alle Universitätsbibliotheken und ich glaube auch die Fakultätsbibliothek macht es, Kurse, Einsteigerkurse an. Das würde ich durchaus nutzen und ich würde es auch nutzen, mir immer auch anzuschauen, was gibt's analog in der Bibliothek, was sind die neuen Zeitschriften, wenn sie erscheinen. Ich weiß nicht, früher zu meiner Zeit konnte man am Montag unten in die Bibliothek im dritten Stock gehen und da gab es einen Stoß mit den neuen Zeitschriften und man hat halt dann geschaut, was ist neu an Büchern erschienen, was ist neu an den Zeitschriften erschienen. Das blättert man dann durch und bleibt quasi immer ajour mit den Dingen, die da gerade frisch erschienen sind. Am Anfang hat er nicht sehr wenig interessiert und am Schluss hat man sich schon besser ausgekannt. Also einfach aktiv bleiben die ganze Zeit, sich nicht nur berieseln lassen, sondern aktiv schauen, dass man recherchiert. Bei den Datenbanken, klar, wenn jetzt ein Studierender im ersten, zweiten Semester die juristische Recherche macht und einmal die RDB in die RTB eingestiegen ist und irgendwas gefunden hat, Juchheisser, das heißt aber nicht, dass in 3-4 Jahren, wenn der dann fertig ist oder die dann fertig ist, diese Datenbank noch so ausschaut. Das heißt, da verändern sich ja alle paar Monate zum Teil Inhalte, da kommen neue Inhalte dazu, manche Inhalte wachsen raus. Auch da muss man eigentlich ganz genau wissen, was ist denn drinnen und wie bedient man dieses Ding. Und da muss man schon sagen, wird es wahrscheinlich leichter werden in Zukunft, weil Recherchestrategien, man schaut sich an, wie suchen die Leute, und das ist vielleicht so eine Geschichte, die in Zukunft ein bisschen mit KI unterstützt werden könnte. Und die Datenbankanbieter haben auch Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Da gibt es Testphasen momentan bei der RDB zum Beispiel. Wie gut es wird, kann ich noch nicht sagen, aber es könnte bei der Recherche eine gewisse Unterstützung, das kann man nicht sicher sagen, eine gewisse Unterstützung geben. Auch Lexis360 bietet immer schon, man sucht irgendwas und dann hat man auf der rechten Spalte schon Hinweise. Also man kennt das ja aus Amazon, das haben auch andere Leute gekauft oder andere Leute gesucht. Da kann man am Anfang darüber lächeln, aber ab und zu findet man doch was man gut gebrauchen kann. Und so in diesem Stil könnte ich mir vorstellen, wird das in Zukunft immer stärker werden. Also ich bin ziemlich sicher, dass in 20 Jahren die juristische Recherche bei den banalen Dingen sehr stark unterstützt ist durch KI. Trotzdem bleibt muss die menschliche Erkenntnis dahinter stehen, was ist denn das überhaupt? Wie bewerte ich das? Wie bei allen digitalen Dingen zu erkennen, den Gehalt der Information, ist das was juristisch relevant ist, oder ist das irgendwas, was in einer Blase aufgetaucht ist und vollkommen neppig ist? Und dafür braucht man halt eine solide Grundausbildung in allen Bereichen und langjährige Erfahrung mit den juristischen Textsorten. Ja? Und da sind halt die Studierenden gefragt, dass sie sich das über die Zeit ihres Studiums halt auch aneignen. Ja.
Noch ein Tipp vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Die Uni-Bibliothek bietet immer wieder Führungen und auch Schulungen an. Also wer möchte und sich dort auch eine allgemeine Einführung zum Beispiel auch auf Englisch anhören möchte, findet auf der Webseite der Universitätsbibliothek regelmäßig entsprechende Hinweise. Und wer noch nie dort war, der kann auch einfach einmal so einen sozusagen eine Einführungsführung machen oder sich mit den historischen Beständen der Hauptbibliothek beschäftigen im Rahmen einer Führung. Da findet man dann auch das eine oder andere, was man vielleicht in digitalen Welten nicht so findet. Josef, vielen, vielen herzlichen Dank. Aus meiner Sicht war das sehr interessant und umfassend und komplett. Wenn es Fragen von Seiten der Studierenden geben sollte, dann werde ich die bündeln und an dich auch weitergeben. Für heute danke ich dir mal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir und Ihnen, die Sie hier zugehört haben, einen wunderbaren weiteren Tag. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert und ich hoffe vor allem auch, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ja.